Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers. Hallo und schönen guten Tag. In diesen Minuten beginnt die Videokonferenz von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer zu den weiteren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Am Vormittag bereits wurde in Nordrhein-Westfalen im Landtag darüber diskutiert. Darüber berichten wir gleich. In Bremen ist ein evangelischer Pastor wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Unsere Landeskorrespondentin hat die Details. Und heute ist Internationaler Tag zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Wir berichten über eine Frau aus Lübeck, die in einer Beziehung psychische Gewalt erlebt hat. In diesen Minuten beginnt die Videokonferenz von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, auf dem über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie entschieden wird. Es gibt bereits eine Beschlussvorlage, die vorsieht, dass der sogenannte Teil-Lockdown vom November verlängert wird, dass es weitere Kontaktbeschränkungen gibt, die aber über die Feiertage Weihnachten und Silvester etwas gelockert werden sollen. Außerdem sollen die Weihnachtsferien früher beginnen. Heute am späten Nachmittag wissen wir dann noch genaueres, dann soll es die Pressekonferenz geben. Und vorab, vor Beginn der Bund-Länder-Konferenz, hat der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, Armin Laschet, dem Landtag von Nordrhein-Westfalen einen Ausblick auf diese Runde gegeben. Unser Landeskorrespondent von Nordrhein-Westfalen hat dabei zugehört und ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Moritz Küpper, was waren denn die Themen vom CDU-Ministerpräsidenten Laschet vor dem Landtag mit Blick auf den Corona-Gipfel?
Nun, manche haben Sie ja gerade schon genannt, da ging es dann über konkrete Maßnahmen, aber Armin Laschet hat auch versucht, das Ganze, ja, hat viel von Verantwortung gesprochen, ein Stück weit auch staatsmännisch aufzutreten, aber letztendlich ging es natürlich um das Thema Corona und die Maßnahmen. Er hat noch einmal klargemacht, welche Einschränkungen, welche Einschnitte es bisher gab und zog diesbezüglich dann auch ein Stück weit Bilanz.
Das Ziel, die Welle zu durchbrechen, ist gelungen, aber die Zahlen sind immer noch zu hoch. Das Niveau ist zu hoch und wenn man jetzt lockert, wenn man jetzt einen Fehler macht, kann sehr schnell das exponentielle Wachstum wieder da sein. Und deshalb wird heute in der Konferenz der Ministerpräsidentin mit der Bundeskanzlerin nicht über Öffnungsschritte nachgedacht.
Das ist also der Grundtenor im Grunde genommen aller 16 Länder, die in dem Fall ja diesmal selber die Vorlage vorgelegt haben für den Bund und in der sie gerade darüber sprechen, darüber verhandeln.
Trägt denn Armin Laschet diese Beschlussvorlage von den Ländern, die vorliegt, soweit uneingeschränkt mit?
Ja, das klang ja auch gerade an und Laschet verwies auch noch einmal darauf, dass es eben besonders wichtig sei, dass eben alle mitmachen würden.
Je stärker und je gemeinsamer das auf der Bundesebene gelingt, desto klarer ist das Signal an die Menschen im Land. Und das ist auch meine Bitte hier in Nordrhein-Westfalen. Weil es eben keine parteipolitische Frage ist. Je stärker wir heute hier im Konsens zu den Maßnahmen stehen, die ab morgen in 16 deutschen Ländern gelten, desto stärker ist das Signal an die Menschen in Nordrhein-Westfalen.
Denn dazu muss man wissen, aus Bayern gibt es ja bereits Forderungen nach doch schärferen Einschränkungen, beispielsweise an den Schulen aus anderen Ländern, Schleswig-Holstein oder auch Mecklenburg-Vorpommern, gibt es Wortmeldungen, dass man nicht alles mittragen möchte. Worüber reden wir in aller Kürze? Also dieser sogenannte Lockdown-Light, dieser Teil-Lockdown, wie wir ihn aktuell aus dem November kennen, der wird wohl fortgesetzt bis mindestens 20. Dezember. Die Kontaktbeschränkungen sollen noch einmal verschärft werden, also private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind demnach auf eigene und einen weiteren Haushalt, maximal jedoch 5 Personen beschränkt. Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. An Weihnachten und Silvester, also vom 23. Dezember bis 1. Januar, soll es eine gewisse Form der Lockerung geben. Da sollen Treffen eines Haushalts mit haushaltsfremden Mitgliedern oder Menschen bis zu einer Obergrenze von 10 Personen ermöglicht sein. Aber wie gesagt, darüber deutete es sich schon an, könnte es Streit geben. Allerdings hat Laschet heute noch einmal angemahnt.
Deshalb erwarten wir von den Ländern, wo das Geschehen besser ist als in Hotspots, dass sie trotzdem in einem nationalen Konsens mit dabei sind. Ich nenne mal ein Beispiel. Schleswig-Holstein liegt in der 7-Tages-Inzidenz unter 50. Mecklenburg-Vorpommern liegt ebenfalls unter 50. Berlin liegt über 200. Daran erkennt man in Deutschland sehr unterschiedliche Entwicklungen.
Aber dennoch hätte er die Erwartung, dass es eine, wie er sagte, nationale Lösung gibt. Dazu gehört auch wohl der Konsens, dass Kinderbetreuungseinrichtungen und auch Schulen offen bleiben soll und dass wohl auch die Weihnachtsferien vorgezogen werden sollen auf den 19. Dezember.
Wie wurden denn die Ausführungen von Armin Laschet im Parlament aufgenommen?
Naja, es gab Zustimmung, das überrascht nicht, von den Regierungsparteien, von CDU, von FDP. Aber von der Opposition gab es durchaus Kritik, beispielsweise an der Kommunikation der Regierung. Natürlich sei die Lage dynamisch und schwierig zu überschauen, aber von den Novembermaßnahmen hatte Laschet selbst damals ja diese damit begründet, dass es nun eben Einschnitte geben müsse, damit man eben Weihnachten feiern könne. Am letzten Wochenende dann sprach er vom Zitat härtesten Weihnachtsfest, das die Nachkriegsgeneration je erlebt habe. Und Thomas Kutschaty, der SPD-Oppositionsführer und Chef, sagte dazu:
In Nordrhein-Westfalen haben gerade 100.000 Menschen Angst davor, dass sie Weihnachten überhaupt kein Dach mehr über dem Kopf haben, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und sie leiden mit infizierten Angehörigen. Die größte Sorge vieler Menschen ist nicht, wie wir Weihnachten feiern. Und sparen Sie sich bitte solche Superlative. Das bringt uns auch nicht weiter in dieser Krise, Herr Laschet.
Auch die Grünen-Fraktionschefin Verena Schäfer warf Laschet vor, so ein kommunikatives Chaos geschaffen zu haben. Und sie mahnte auch an, dass es einen fehlenden Weitblick gibt, beispielsweise in die Monate Januar, Februar, März hinein. Sie erinnerte daran, dass jetzt ja auch die Novemberhilfen sehr kurzfristig kamen und auch der Fahrplan für Dezember als für den Zeitraum in der kommenden Woche erst kurzfristig beschlossen wird.
Dankeschön. Moritz Köpper war das live aus Düsseldorf. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat über die Corona-Maßnahmen diskutiert, die heute von Bund und Ländern entschieden werden sollen. Olaf Latzel ist Pastor in der evangelisch-reformierten St. Martini-Gemeinde in Bremen. Seit letzter Woche stand er vor Gericht, angeklagt wegen Volksverhetzung. Dem 53-jährigen Theologen, der sich selbst als bibeltreu bezeichnet, wird vorgeworfen, in Predigten und auch auf YouTube zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt zu haben. Heute nun wurde der Bremer Pastor verurteilt. Felicitas Böselager war beim Urteilsspruch dabei.
Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz belegt. Als der Angeklagte Olaf Latzel an diesem Vormittag den Raum betritt, stehen nahezu alle Zuschauer auf, als wollten sie ihn begrüßen. Wie auch am ersten Prozesstag sind viele seiner Gemeindemitglieder gekommen, um ihn zu unterstützen. Sie halten die Vorwürfe gegen ihn für unbegründet. Latzel steht vor Gericht, weil er sich in einem Eheseminar vor 30 Paaren verächtlich über Homosexuelle geäußert hat. Zum Beispiel nannte er Homosexualität eine Degenerationsform der Gesellschaft, sprach von einer Homo-Lobby, die teuflisch und satanisch sei, bezeichnete Menschen auf dem Christopher Street Day als Verbrecher. Ein Audiomitschnitt des Seminars wurde anschließend bei YouTube von einem Mitarbeiter aus seiner Gemeinde hochgeladen. Dort hat Latzel über 24.000 Abonnenten, die regelmäßig seine Predigten streamen. Er ist eine Art Star in der evangelikalen Szene. Dass er heute verurteilt wurde, können seine Anhänger nicht verstehen.
Es ist Unrecht, einfach Unrecht, weil er keine Personengruppe diffamiert hat.
Das hat die Richterin anders beurteilt. Ihrer Auffassung nach hat Latzel zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt. Seine Äußerungen seien Stimmungsmache und könnten als Lizenz zum Handeln gegen diese Menschen verstanden werden. Latzels Anwalt nennt das Urteil eine Katastrophe und kündigt an, Rechtsmittel einzulegen. Er sei bereit, bis vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Je nachdem, wer gerade die Mehrheit hat in der Regierung, je nachdem, wer gerade die Mehrheit hat für eine bestimmte Meinung in der Bevölkerung, hätte unter Zugrundelegung dieses Urteils die Möglichkeit, das Damoklesschwert des Tatbestandes der Volksverhetzung zu nutzen, um gezielt einzelne Meinungen unter Strafe zu stellen in Einzelentscheidungen.
Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Ihrer Meinung nach habe der Pastor nicht homosexuelle Menschen, sondern die Homosexualität an sich verurteilt.
Herr Latzel hat sich über Menschen in der Form nicht geäußert, mit Ausnahme dieses Begriffs Verbrecher. Das hat er erklärt, dass sich das nicht auf Teile der Bevölkerung im Sinne des Tatbestandes bezog. Er hat sich aber in drastischer Form, ebenso wie die Bibel, gegen bestimmte Formen der Sexualität gewandt.
Ein Argument, das die Richterin nicht gelten ließ. Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar, erklärte sie. Mit dem Begriff Verbrecher will Latzel nicht alle Homosexuellen gemeint haben, sondern ausschließlich diejenigen Menschen, die in der Vergangenheit vor seiner Gemeinde randaliert hätten. Die St. Martini-Gemeinde in Bremen ist in den vergangenen Jahren immer wieder Vandalismus zum Opfer gefallen, die Kirchenfassade wurde beschmiert, Gottesdienste gestört. Aber auch dieses Argument hatte vor Gericht keinen Bestand. Der Zusammenhang, in dem die Aussagen gemacht worden seien, mildere diese nicht ab. Außerdem machte die Richterin noch auf die gesamtgesellschaftliche Stimmung, vor allem mit Blick auf Hassangriffe im Internet, aufmerksam. Hier herrsche eine Dürre, sagte sie, und in der Dürre dürfe kein Streichholz gezündet werden. Sie appellierte an Latzel, sein Redetalent für die Verständigung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einzusetzen. Latzel ist zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt worden. Das ist die mildeste Strafe, die für Volksverhetzung verhängt werden kann. Er gilt damit nicht als vorbestraft. Wie die evangelische Landeskirche nun mit dem Pastor umgehen wird, ist noch unklar. Ein laufendes Disziplinarverfahren ruhte während des Prozesses.
Ein Pastor aus Bremen ist wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, Felicitas Böselager berichtete. Heute ist der weltweite Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Allein in Deutschland versucht im Schnitt einmal am Tag ein Mann, seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin zu töten. Gewalt wird Frauen vor allem in Beziehungen angetan. Häusliche Gewalt muss allerdings nicht immer mit Schlägen oder sexuellen Übergriffen zu tun haben. Auch psychische Gewalt kann dabei sein. Astrid Wulff hat in Lübeck eine Frau getroffen, die in einer solchen Beziehung gesteckt hat. Auf ihren Wunsch hin haben wir ihren Namen geändert.
Silke Weber ist eine erfolgreiche Frau. Die 47-Jährige leitet ihre eigene PR-Agentur, wirkt selbstbewusst und willensstark. Vor rund 5 Jahren hatte sie allerdings eine schwierige Lebensphase. In der Zeit lernt sie einen Mann kennen und verliebt sich in ihn. Er strahlt Stärke aus, ist für sie da.
Es gab die liebevollen Momente mit mir, also er hat mich auf Händen getragen.
Doch eine unbeschwerte Beziehung ist es von Anfang an nicht. Webers neuer Partner hat 2 Kinder aus einer früheren Beziehung, die bei ihm leben und die er nicht gut behandelt.
Also er war ganz wütend, ganz viel mit denen geschimpft und wenn ich nicht da war, hatten die Angst. Das heißt, für mich war immer das Thema, ich muss eigentlich da sein und die Kinder schützen.
Trotz oder vielleicht auch wegen dieser Atmosphäre zieht sie mit ihrer Tochter in sein Haus ein. Schnell kippt das Romantische. Weber leidet unter den Ausrastern ihres Partners. Als sie ein Wochenende allein mit ihrer Tochter verreisen will, flippt er zum ersten Mal auch ihr gegenüber aus, wirft ihr vor, ihn nicht zu lieben. Vernünftige Gespräche darüber seien nie möglich gewesen, sagt Silke Weber. Stattdessen mehr Druck, mehr Vorwürfe, mehr Forderungen.
Wenn du mich wirklich liebst, dann kannst du das auch aushalten und dann, ich wachse doch und ich tue doch ganz viel und das musst du doch sehen, dass ich das tue und ich bemühe mich ganz viel. Und sie hat immer gesagt, stimmt, der bemüht sich auch ganz viel und du kannst auch aushalten, du bist ja groß und so.
In den rund 2,5 Jahren der Beziehung hat Silke Weber trotz allem das Gefühl, die Situation irgendwie unter Kontrolle zu haben. Aber ihre Freunde machen sich Sorgen.
Also ich habe einen sehr offenen Freundeskreis, die mich sehr früh darauf angesprochen haben, gesagt haben, der ist doch gewalttätig, tut der dir eigentlich was? Also die sich richtig Sorgen gemacht haben, gesagt, nein, der tut mir nichts. Und ich war auch stolz, ich hatte das im Griff. Ich wusste dann später, der hat seine Ex-Frauen schon auch körperlich was angetan. Und das hätte er sich bei mir nicht getraut, das weiß ich auch. Und ich hatte so ein Gefühl von, ich schaffe das. Ich sorge dafür, dass das da gut geht, ohne zu merken, dass ich schon am Ende war.
Ihr Körper knickt unter der Dauerbelastung ein. Sie wird krank, liegt andauernd mit Grippe flach, bekommt eine Lungenentzündung. Krank im Bett kommt sie zur Ruhe und begreift, die Beziehung tut ihr nicht gut. Sie muss etwas ändern. Sie beschließt, sich zu trennen.
Das war ein großes Drama, hat viel geweint. So, das war generell in unseren Streitthemen immer, dass es eigentlich eher viel geweint hat. Also was mich emotional dann auch immer sehr wieder so, Gott, er kann ja ohne mich gar nicht, ich muss dann doch bleiben. So, das war auch mit ein Thema dieser emotionalen Erpressung. Wenn jemand so zusammensackt, so ein großer Mensch, der so stark und so viel stärker ausstrahlt, dann hat man das Gefühl, man muss den beschützen. Also das, ich glaube, das war immer auch so ein Thema, dass ich das Gefühl habe, ich muss so alle beschützen in diesem Haus.
Ein Dilemma. Sie ist erschöpft, hat eigentlich keine Kraft zu gehen, will die Kinder nicht alleine lassen, weil sie sich verantwortlich fühlt. Das Paar versucht es noch einmal miteinander. Silke Weber zieht im Haus in ein eigenes Zimmer. Kurz darauf findet sie ihre Sachen durchwühlt vor. Sie fühlt sich verfolgt und beobachtet, ist jedoch unfähig zu handeln. Erst eine Freundin nimmt die Situation für Silke Weber in die Hand, packt ein paar ihrer Sachen zusammen und verfrachtet sie in eine Ferienwohnung. Der Mann lässt sie nicht in Ruhe, bombardiert sie unter anderem per WhatsApp mit Vorwürfen.
Du hast es versprochen den Kindern, du musst für die Kinder da sein und ich liebe dich, du musst zu mir zurückkommen und wenn du nicht regelmäßig Kontakt hast mit den Kindern, dann bist du eine Verräterin, du musst sie jedes zweite Wochenende nehmen, wie das so getrennte Paare machen. Und ich dachte mal, ich bin doch gar nicht die leibliche Mutter. Was drückt er mir auf?
Silke Weber sucht sich Hilfe in der Lübecker Frauenberatungsstelle Aranat. Sozialpädagogin Martha Degen begleitet sie auf dem Weg aus der zerstörerischen Beziehung heraus. Sie weiß, gerade sehr leidensfähige und starke Frauen werden Opfer psychischer Gewalt. Manche haben sie auch als Kinder im Elternhaus erlebt. Viele Frauen würden gar nicht erkennen, dass das, was sie in ihrer Beziehung erleben, psychische Gewalt ist. Nach Martha Degens Erfahrung denken viele wie Silke Weber. Das muss ich eben aushalten.
Zähne zusammenbeißen und das schaffen wir. Vielleicht auch denken in hierarchischen Strukturen, was uns ja auch irgendwie in der Geschichte eine ganze Menge begleitet hat. Und diese Muster zu verlassen, das braucht, glaube ich, einiges. Und die Auswirkungen erleben wir privat und gleichzeitig können diese Formen von Gewalt auch nur entstehen, wenn es einen gesellschaftlichen Hintergrund dafür gibt.
Dabei kann auch psychische Gewalt strafrechtlich relevant sein. Doch die wenigsten gehen zur Polizei, schätzt Sozialpädagogin Maramette. Die Dunkelziffer bei diesen Fällen dürfte daher hoch sein.
Körperliche Gewalt ist irgendwie auf eine andere Art sichtbar und damit nachweisbar. Und alles das, was in diesem verbalen und Mobbing-Stalking-Bereich, auch da gibt es eine Gesetzgebung, aber das ist schwer, da braucht es Zeugenschaft. Das ist nochmal ein schwierigerer Weg.
Silke Weber hat den Weg aus dem emotionalen Missbrauch geschafft. Den Kontakt zu den beiden Jungs hat sie aufrechterhalten. Und jetzt, Jahre später, kann sie auch für sich nachvollziehen, was sie so lange in dieser Beziehung gehalten hat.
Ich habe mir gerne Beziehungen gesucht, wo ich gebraucht wurde, also mein Helfersyndrom ausleben konnte, wo es nicht um Beziehungen auf Augenhöhe ging. Und das ist mir durch diese Beziehung und durch diese Trennung auch sehr bewusst geworden, wie mein Schema F so ist. Und da genau hinzugucken, ist jetzt für mich wichtig.
Heute zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen war das der Beitrag aus Lübeck von Astrid Wulff. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere. Und da geht es um Präsenzunterricht zu Corona-Zeiten. Klinikdirektoren haben neue Untersuchungen zum Infektionsgeschehen an Schulen vorgelegt. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sage danke fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Nachmittag.